Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Sehr gut?
Wieso Steuer ist sehr gut? Das sagen ganz viele.
Wer sagt das?
Stiftung Warentest, Computerbild, Focus Money, Chip, Finanztipp, such dir was aus.
Mega, aber das ist doch bestimmt kompliziert.
Nö, einfach Foto von der Lohnsteuerbescheinigung machen und fertig.
Klingt sehr gut.
Ist sehr gut. Mit Wieso Steuer? Bis zum 31. Juli abgeben.
Brasilien hat mit insgesamt 229 Treffern die meisten Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo einen Anruf von Trump erhalten, damit wir aus der Sommerpause kommen. Mike fucking Werner.
Moin auch von meiner Seite. Ich werde auch nächstes Jahr jede Woche bei der DFL anrufen und 3 Punkte einfordern.
Ja.
Machen wir jetzt
das,
so, ne?
Das will ich auch probieren. Man hat ja gesehen, es ist möglich, solange das Portemonnaie groß genug ist. Und ich würde sagen, einfach aufgrund der Größe unseres Podcasts sind wir schon in Regionen vorgedrungen, die Donald J. Trump ähnlich sehen.
Ich würde auch sagen, wir haben jetzt auch den ersten Tower in Auftrag gegeben. Da haben wir dann Großraumbüros, wer Interesse hat, wir vermieten. Die FIFA kann sich da auch einmieten dann.
Wir bieten nur Praktikas und Werkstudentenjobs an.
Ansonsten alles mit KI.
Ja.
Ja, wir sind wieder zurück aus der Sommerpause.
Genau.
2 Wochen haben wir uns künstlerische Pause genommen. 1 Woche war angekündigt. Wir haben dann in der 2. Woche überlegt, ja, was wollen wir eigentlich erzählen? Ach, so richtig ist noch nichts. Ach, ich bin unterwegs. Und ja, dann machen wir noch eine Pause. Weil wenn es nichts gibt, dann gibt's halt nichts.
Eben, und dann uns irgendwie Stunde oder 45 Minuten aus dem Arsch zu brechen, macht dann auch irgendwo keinen Sinn. Über die Schmach von Paraguay müssen wir, glaube ich, nicht mehr groß Worte verlieren. Wie stehst du dazu, dass wir wahrscheinlich das Zahnpasta-Lächeln von Red Bull an die Seite kriegen?
Ja, der logische Schritt wahrscheinlich. Was richtig wehtut, ist, dass der DFB wahrscheinlich dann richtig an die Dosen noch zahlen wird, Ablöse. Mhm. Oder er macht das in der Doppeltätigkeit. Kann er sich ja vielleicht mal bei Kornetka abgucken, wie sowas gehen kann.
Ja,
ja, ansonsten, ja, die FIFA und US-Regierung und so weiter geben weiterhin alles dafür, den Fußball kaputt zu machen. Wo hast du dich aber so die 2 Wochen rumgetrieben? Was hast du so gemacht?
Ich war im Osten. Also, ich war erstmal in meinem zweiten Heimatland in Polen. Hab da, weiß nicht, ein paar Tage einfach so Ostsee genossen, bisschen runtergefahren und dann hat sich spontan noch die Möglichkeit ergeben, zu einer guten Freundin zu fliegen nach Bulgarien. Habe ich jetzt auch gemacht, bin ja vor 20 Minuten aus dem Auto gestiegen wieder. Also heute war Rückflug angesagt, deswegen verzeiht es mir, wenn meine Vorbereitung noch etwas sperrig ist. Das werde ich in den nächsten Folgen wieder nachholen. Aber da war es auch eigentlich ganz gut. Ich habe leider knapp Wasserpolo verpasst. Das ist ja in den Ostblockländern wahrscheinlich ein bisschen größer. Aber sonst, Polen bleibe ich weiterhin großer Fan von. Also einfach schon über die Grenze zu fahren und du siehst den Benzinpreis auf 1,48
Euro. Und hier diesen grünen Laden. Żabka?
Ja. Żabka, ja. Und viel gefressen, muss man auch einfach sagen. Jetzt zählt harte Diät, weil dann geht's bald schon wieder los. Was bei dir so passiert?
Ja, 2 Wochen war es jetzt her. Ich war in Düsseldorf auf einem Konzert bei Bad Bunny. Sagen, ich habe Konzert jetzt auch durchgespielt. Ich glaube nicht, dass ich nochmal ein besseres sehen werde. Und ich habe gemerkt, das Stadion in Düsseldorf, das ist für Konzerte echt geil. Also für Fußball ist es halt einfach zu sauber und zu steril. Und irgendwie so ein bisschen krankenhausmäßig. Für so ein Konzert ist es aber genau richtig, finde ich. Du hast dann auch mit dem Dach so ein Show-Element, was du einbauen kannst. Das haben die erst zugelassen und dann bei einem Lied haben sie es dann aufgemacht. Und später war es dann ganz auf, weil es war ja auch ein Backofen da drin. Das waren 35 Grad locker.
Alter.
Ansonsten bin ich weiterhin in der Marathon-Vorbereitung und habe einen Rückschlag erlitten, muss ich sagen. Weil ich war echt krass diszipliniert. Ich habe wirklich durchgezogen. Ich habe jetzt an die 30
gemeldet, ne?
Ja, ich habe jetzt an die 30 Läufe gemacht. Diese Woche letzte Woche Sonntag war der Long Run geplant, 26 Kilometer. Dann hätte ich nämlich die 60 Wochenkilometer hätte ich dann voll gemacht. Mhm. Aber irgendwie hat sich das Knie so ein bisschen gemeldet, dass ich dann bei 21 Kilometern abbrechen musste. Ich mache jetzt Krafttraining noch intensiver als vorher und hoffe, dass das damit wieder in den Griff bekomme.
Mhm. Wie kam das so? Also hast du es so schon bei Kilometer 12 gemerkt, dass es ja so langsam anfängt und dann einfach ausgereizt, ne?
Ja, das ist auch eine typische Läuferkrankheit, die man so bekommt. Das ist nichts Ungewöhnliches, glaube ich. Und ich habe vielleicht auch die ersten Anzeichen ein bisschen ignoriert. Oder also jeder kennt das dann, wenn man sich denkt, ich habe jetzt den Plan, ich will's, es geht noch. Und ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, naja, geht jetzt nicht mehr. Muss ich die Woche ein bisschen runterfahren jetzt, aber ich habe noch 2 Monate Zeit. Auf den Tag genau, hier ist der 6. Juli heute. 6. September ist der Lauf, also alles noch im Plan.
Also du lässt dich davon nicht aus der Ruhe bringen.
Ja, genau. Und wichtig ist nur, dann in 2 Monaten fit da zu sein. Das ist das Entscheidende. Genau, so viel zu uns. Wir wollen wieder so ein bisschen reinstarten. Wir haben erstmal ein bisschen Bürokratie mit euch vor. Also, es gibt ein neues Tippspiel. Da machen wir jedes Jahr eine neue Runde auf, einfach damit man die Inaktiven aus der letzten Saison nicht mehr drin hat.
Genau.
Den Link dafür findet ihr in der Folgenbeschreibung. Den wird Darian euch reinmachen. Bitte dran denken, das wäre wichtig. Sonst sind die alle in der alten Gruppe.
Ich schreibe mir auf.
So, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist der Ablaufplan für die nächsten Wochen. Also, ihr hört diese Folge jetzt am 7.7. oder später. Das ist unsere Auftaktfolge. Dann haben wir 2 Folgen, 14. und 21.7., wo wir was Kleines vorhaben, was wir euch gleich noch erklären werden. Aber es wird auch so ein bisschen Preview. 28.7. kommt dann nochmal eine Preview, am 4.8. dann die finale Prognose. Vielleicht irgendwo noch ein bisschen Trikot-Ranking mit drin. Und am 11.8. wird dann die erste Folge zum ersten Spieltag kommen. So der Fahrplan jetzt für den nächsten Monat. Also es kommt jede Woche irgendwas.
Jeden Monat?
Jede Woche.
Jede Woche diesen Monat, ja. Genau, wie ist so deine, man hat sich ja jetzt so auch so ein bisschen abgekapselt vom Clubfußball wahrscheinlich, so 1-2 Wochen, in denen man mal durchatmen konnte. Jetzt hat man sich so gestern hingesetzt und hat sich mal wieder intensiver mit den Vereinen beschäftigt. Wie ist so dein erster Eindruck?
Ich habe wieder Lust. Ich freue mich wieder drauf. Also WM ist alles schön und gut. Oder auch nicht. Aber ich habe von einem Kumpel irgendwann vor einer Woche auch mal so ein Video geschickt bekommen. Das war irgendwie von Casablanca oder so. Also eine organisierte Kurve. Und wenn man diese ganzen Laola-Wellen-Popcorn-Menschen da sieht bei der WM, dann ist so eine organisierte Kurve dann doch irgendwie schon mal geiler. Und da freue ich mich wieder drauf. Auf Clubfußball, auf Derbys, auf ja, einfach auf den ganzen Wahnsinn wieder.
Ja, da gehe ich absolut mit. Und eigentlich haben wir dann schon eine sehr, sehr gute Überleitung geschaffen, denn wir sind ja vor allem hier, um über den Clubfußball zu reden. Vor allem in der zweiten Liga. Und haben uns gedacht, heute haben wir 5 Vereine, waren es, glaube ich, ne? 5 Vereine so ein bisschen angeguckt. Du hast gerade schon gesagt, wir haben so ein bisschen was Kleines vorbereitet. Das erkläre ich euch jetzt, denn wir würden gerne in besonderer Form über die Auf- und Absteiger, die dieses Jahr in die zweite Liga kommen, reden. Dazu gehören Cottbus, Osnabrück, Heidenheim, Wolfsburg und Pauli. Und da wir qua unseres Hobbys nur uns in der zweiten Liga so richtig auskennen und dann vor allem in den ersten und dritten Ligen meistens nicht so bewandert sind, haben wir uns einfach mal Hilfe geholt von Leuten, die diese Vereine dann deutlich besser kennen als wir. Und zwar jetzt werdet ihr gleich merken, wir haben heute Unterstützung von dem Osnabrück-Podcast Steil und Schnell von Johannes und Mattes. Und du hast dich mal ein bisschen mit denen hingesetzt und hast sie so ein bisschen ausgefragt, oder nicht?
Genau, also wir haben jetzt gleich eine 30-minütige Interview mit Johannes. Mattes konnte leider nicht. Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass wir da, wie gesagt, nicht ganz so tief drinstecken bei den Vereinen, die jetzt neu dazukommen. Klar, wir können jetzt auch die Statistik der letzten Saison euch runterbeten, aber irgendwie ist das dann auch Stochern im Dunkeln und so richtig den Eye-Test hat man eigentlich nicht. Und die geben euch auf jeden Fall einen viel besseren Überblick über die Vereine, wenn sie halt über ihren eigenen Verein reden. Das erste Interview haben wir jetzt auch im Kasten, das habe ich gerade aufgenommen, das kommt jetzt hier gleich im Anschluss. Hört auf jeden Fall nochmal beim Steil und Schnell Podcast rein. Empfehlung vor allem Folge 88, glaube ich, das Sven Köhler Interview. Haben sie auf jeden Fall, werde ich auch noch hören und lasst da auf jeden Fall mal Liebe da. Ja. Würde mich sehr freuen, waren auch, also Johannes super angenehmer Gesprächspartner. Wir sind jetzt auf der Suche nach Podcasts für Wolfsburg, Pauli, Heidenheim und Cottbus. Bei drei Vereinen haben wir potenzielle Kandidaten gefunden, die müssen wir noch anschreiben. Cottbus fehlt uns noch so ein bisschen. Wenn sich da jemand berufen fühlt, weil er sich bei Cottbus auskennt oder Fan ist, gerne melden, 100% Podcast, dann gucken wir mal, ob wir da was organisiert kriegen. Ansonsten versuchen wir es mit den Interviews für alle fünf Vereine zu machen. Seid uns nicht böse, falls wir es dann irgendwie doch nicht hinkriegen, weil wir Leute nicht erreichen oder so. Da müssen wir halt schauen. Aber ich würde sagen, dann gar nicht mehr lang drum rum geredet. Erstmal viel Spaß mit dem Interview jetzt. Ja, und damit begrüße ich schon unseren Gast hier im Podcast.
Hallo.
Möchtest du dich einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Johannes, bin VfL-Fan seit ich denken kann, quasi. Wurde da irgendwie so reingeboren und mache jetzt seit 2 Jahren mit meinem Kumpel Mattes den VfL-Podcast Steil und Schnell. Und ja, seit 2 sehr interessanten Jahren begleiten wir den VfL Osnabrück auf diesem Wege, nicht nur im Stadion, sondern auch am Mikrofon sozusagen. Und ja, freue mich, dass ihr auf uns aufmerksam geworden seid und dass ihr uns hier eingeladen habt. Oder mich.
Ja, gerne auf jeden Fall. Herzlich willkommen auf jeden Fall hier im Podcast und natürlich auch in der zweiten Liga. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Aufstieg.
Danke, danke. Danke, danke.
Genau, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Wir wollen erstmal ein bisschen über die letzte Saison sprechen. Wie hast du das denn allgemein so erlebt? Wie hat sich's angefühlt? Also wahrscheinlich positiv.
Ja, also beim VfL muss man ja eigentlich immer noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil wir jetzt in den letzten Jahren ja wirklich, also es war ja schon immer so, dass wir eine Fahrstuhlmannschaft waren, was für mich in meiner Fankarriere zum Glück dafür gesorgt hat, dass ich sehr viele Aufstiege erleben durfte, aber eben auch sehr, viele Abstiege. Und ja, so war es ja auch vor 3 Jahren dann, dass wir dann abgestiegen sind. Dann eigentlich vor 2 Jahren ja dachten, da sind wir mit einer guten Achse in die Saison gegangen und dann katastrophal ja fast abgestiegen. Also das war wirklich eine Katastrophensaison, da gab es einen riesen Umbruch dann im Winter. Und eigentlich fing dann der Grundstein, oder eigentlich wurde der Grundstein gelegt für die letzte Saison, dann schon im Winter der vorletzten Saison, weil da eben ganz viele Spieler gekommen sind, die dann den Karren aus dem Dreck gezogen haben und da eben auch auf der sportlichen Ebene und auf der, ich sag mal, administrativen Ebene viele Entscheidungen getroffen wurden, die sich jetzt zum Glück als sehr positiv herausgestellt haben, denn in der letzten Saison kam dann eben Timo Schulz als Trainer und da muss man wirklich sagen, das war der Königstransfer für uns, weil man ganz klar gesehen hat, dass er von Anfang an eine Spieleidee hatte, dann als Sportdirektor Joe Enox, der ja in Osnabrück eh eine Legende ist und nachdem es vor vielen, vielen Jahren wurde er als Trainer entlassen und dann gab es so ein bisschen Krise in der Beziehung, aber zum Glück hat er sich dafür entschieden, dann als Sportdirektor zurückzukommen und dieses Duo war für uns ja Gold wert. Weil man von Anfang an gesehen hat, dass sie eben die Spielidee haben, aus einer kompakten Defensive herauszuarbeiten. Und ja, ich sag mal so, am Anfang der letzten Saison haben wir gesagt, hey, wenn wir irgendwie im oberen Drittel landen, dann ist alles gut. Und ja, irgendwann im Laufe der Saison, gerade im Laufe so der Rückrunde, hat man gemerkt, scheiße, wir können ja aufsteigen. Also irgendwie verlieren wir ja gar nicht mehr.
Und, stimmt, das war dann diese Serie, die ihr gestartet habt. Ne? Ja. Weil irgendwann, ich habe die dritte Liga sporadisch natürlich auch ein bisschen verfolgt, irgendwann hast du dann nur noch Osnabrück-Siege gesehen. 7, 8 Stück in Folge wahrscheinlich auch. Und es ging ja dann nur noch quasi in eine Richtung.
Ja, es war wirklich ein bisschen beängstigend. Also Hinrunde war auch okay, die war nicht schlecht. Da hatte man nur das Problem, dass man zwar häufig zu Null gespielt hat, aber dann auch häufig 0-0 gespielt hat. Also es war nach vorne wirklich oft sehr zäh. Und es fehlte da auch so ein bisschen so der Knipser. Und man hat dann ja Julian Kania verpflichtet im Winter. Und da dachten wir, okay, das ist jetzt einer in der Box, der wird uns die Tore besorgen. Skurrilerweise hat dann gar nicht Julian Kania getroffen, sondern Robin Meissner hat plötzlich angefangen zu treffen. Er hatte die Chancen vorher auch schon immer wieder, aber hat sich dann eben auch, ja, hat seinen Aufwand belohnt. Wirklich einer der, selten einen Stürmer beim VfL gesehen, der so viel fürs Team arbeitet, also gar nicht in erster Linie wirklich nur knipst, sondern der einfach unfassbare Meter macht. Und ich glaube, das war bei der ganzen Mannschaft halt wichtig. Das war eine Mannschaft, die einfach im Kollektiv so extrem gut verteidigt hat, dass sie aus dieser Basis heraus dann mit schnellem Umschalten ja viele Spiele für sich gezogen hat. Und so sind wir dann halt sehr, sehr souverän aufgestiegen. Und das mit 80 Punkten und einer, ja, Tordifferenz, die herausragend gut war, zu null Spielen, die herausragend waren in der Anzahl. Also wirklich, ja, eine eine hervorragende Saison und wir hoffen natürlich, das so ein bisschen mitnehmen zu können in die neue.
Ja, genau. Ich habe vor der Aufnahme natürlich auch nochmal nachgeguckt. 80 Punkte waren es. Ich glaube, das waren 10 vor Essen, die auf 3 waren. Dann, ich glaube, also offensiv muss man sagen, 66 Tore, da wart ihr auf Platz 6. Ich glaube, mit Duisburg zusammen ist natürlich ein guter Wert, aber jetzt auch nicht, wo man sagt, da steigt man mit Abstand auf.
Ja.
Die Stärke war schon die Defensive, ne? Mit 34 Gegentoren. Ich glaube, der zweitbeste war Ferl mit 48. Also da hat man schon ein bisschen die Richtung gesehen, in die es geht, oder?
Ja, das, was ich gerade meinte eben, das war halt ganz von Anfang an Timo Schulz' Idee, eben erstmal das Ganze kompakt zu gestalten. Und das ist zwar auch nicht immer schön, das ist ja ganz klar. Also man hat eigentlich vorher gesagt, wir wollen wieder diesen Brückenfußball machen. Und an der Bremer Brücke als Fan hat man immer so eine Vorstellung davon, der Brückenfußball ist eigentlich, wie wir uns auch im Podcast nennen, steil und schnell. Und eben auch gerne mal so, dass man an der Außenlinie mal einen über die Klinge springen lässt. Was dann immer die Zuschauer begeistert. So war es gar nicht unbedingt. Es war wirklich einfach souveränes Verteidigen. Im Zentrum haben wir ja Yannick Müller, der auch bei Darmstadt lange erfolgreich war und dann überraschenderweise irgendwann vereinslos war, vorletzte Saison. Und den hat man dann im Winter auch eben verpflichtet, was ich gerade angesprochen habe, als man in der einen Katastrophensaison da dem Abstieg nahe war. Und unter anderem Yannick Müller hatte eigentlich wesentlichen Anteil, dass man dann in Klasse gehalten hat. Und auch jetzt, dass man die beste Defensive da hat. Und ich weiß gar nicht, wie historisch jetzt die Defensive, also 34 Gegentore war. Es war auf jeden Fall, es gibt nicht viele Mannschaften, die weniger Gegentore gekriegt haben, glaube ich.
Das glaube ich auch. Also es ist schon sehr stark, weil es ist ja unter einem Gegentor,
genau,
unter einem Gegentor pro Spiel auf jeden Fall. Das ist ja schon mal ein sehr guter Wert.
Ja. Und ich glaube, genau, das ist, glaube ich, auch das nämlich, was in der neuen Saison positiv ist, weil wir haben eben eine Basis und ich glaube, das kannst du als Aufsteiger auch gut in eine höhere Liga transportieren, zu sagen, kompaktes Verteidigen und dann schnelles Umschalten. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch die Spielidee sein im neuen Jahr.
Gehe ich auch von aus, dass man das gut übertragen kann, weil man natürlich auch so ein bisschen die Mentalität dafür hat. Genau, so viel zur letzten Saison. Dann lass uns doch mal kurz so ein bisschen auf den Transfersommer gucken. Ja. Wie sieht's da soweit aus? Ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt. Es gibt natürlich schon ein paar Abgänge und Neuzugänge. Bei den Abgängen erstmal, wer fällt denn da so am meisten auf?
Ja, es gab keine großen Überraschungen bisher, glaube ich, in der Hinsicht. Es ist natürlich bitter, dass man halt Lars Kehl nicht halten konnte, weil der natürlich in der Offensive, die eben ja, wie ich schon sagte, jetzt auch gerade hinten in der Hinrunde letzte Saison jetzt nicht das Gelbe vom Ei war, da schon immer ein Kreativspieler ist und eben auch einen guten Fuß hat. Ja, und eben auch in den letzten Jahren sich beim VfL halt so stark entwickelt hat. Er war am Anfang schon immer talentiert, aber eben sehr verletzungsanfällig und hat jetzt wirklich endlich mal eine Saison richtig durchgespielt und konnte da eben zeigen, ja, wie wertvoll er ist durch seine Assists und durch seine Scorer. Aber es war eben ja relativ früh klar, dass er nicht verlängern will. Also es hatte wahrscheinlich dann viele Angebote auch schon. Man hat zwar auch am Ende noch die Tür immer offen gelassen und jetzt ist er ja leider dann gewechselt zu Darmstadt. Aber ist total okay, aber es tut natürlich sportlich weh. Also da wird es auf jeden Fall interessant sein, ob man den ersetzen kann. Yiğit Karademir tut mir persönlich ein bisschen leid als Innenverteidiger, weil wir eben auch letzte Saison schon extrem gut besetzt waren auf dieser Position. Und er aber als Eigengewächs tut das natürlich immer weh, genauso wie Kevin Wietaub. Beide Spieler, die halt in Osnabrück groß geworden sind und Kevin Wietaub auch wirklich sein Leben lang in Osnabrück gespielt hat. Aber ja, bei beiden war es, glaube ich, klar, dass sie ja ein bisschen andere Ansprüche haben und beide waren nicht unangefochtene Stammspieler und jetzt auch gerade in einem Alter, wo sich so ein bisschen entscheidet. Und bei Karademir kam noch dazu, dass ja mit Bornstein zum Beispiel auch ein Spieler verpflichtet wurde, auf den man, glaube ich, große Stücke setzt. Fabinski, einer, der letzte Saison richtig durchgestartet ist, schon beim VfL. Also auf der Innenverteidigerposition wäre es für ihn nicht leichter geworden. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie er dann in Bochum das macht und Wietaub zu Karlsruhe SC.
Ja, ja, genau.
Genau, es ist auch einer, aber die waren relativ lange klar schon, dass das Abgänge sein werden. Und alle anderen, wenn ich jetzt hier einen vergesse, sind, glaube ich, ja, relativ klar gewesen. Also, dass ein Schumacher, dass ein Pröger, dass die gehen, das ist relativ klar und auch verkraftbar, würde ich es nennen.
Würde ich auch sagen. Ich meine, da kommt man sich dann auch vorbereiten. Ich glaube, wenn dann Mannschaften wie Darmstadt oder Karlsruhe anfragen, wird es ja auch schwierig für Osnabrück, auch finanziell einfach mitzuhalten, denke ich. Ja. Und wenn du meintest jetzt, ich habe mir auch die Minuten angeguckt von Wietaub und Karademir, also unangefochtene Stammspieler waren es beide nicht. Von daher, glaube ich, kann man das schon kompensieren. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen Stichwort für die Neuzugänge.
Ja.
Auf wen freust du dich denn am meisten?
Es ist schon fast ein bisschen schwer zu sagen. Also ich habe jetzt frisch quasi die Eindrücke vom ersten Testspiel. Das war letzten Samstag gegen einen Landesligisten, der SC Melle. Und ich meine, man darf sowas natürlich nicht überbewerten. Gerade so die ersten Testspiele, die haben eine harte Woche gehabt und Leistungsdiagnostik und Laktattest und ich weiß nicht was. Trotzdem war ich da schon, ja, so ein bisschen enttäuscht, wenn man dann 0-0 spielt gegen den Sechstligisten. Da ist schon, ist das schon ein bisschen enttäuschend. Und ja, eigentlich vom Namen her gefreut habe ich mich vor allem über Opitz. Der hat zwar letzte Saison auch keine gute Saison gehabt, aber ich kann mich dran erinnern, dass er im Sommer noch im Testspiel war, VfL gegen Werder Bremen. Und da fand ich ihn wirklich herausragend gut. Und ist zwar geliehen natürlich nur, aber ist trotzdem, glaube ich, einer, der schon auch Bock hat, auf so den nächsten Schritt zu machen. Auch Bornstein, Raimund sind beides junge Spieler, die sich irgendwie jetzt noch nicht so richtig durchsetzen konnten. Also vor allem Raimund hat ja eben eigentlich eine gute A-Jugendkarriere, nenne ich es, oder eine gute Jugendkarriere bei Stuttgart gehabt und eben aber dann auch den Sprung in den Herrenbereich jetzt nicht so ganz gekriegt bei Düsseldorf. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, das war schwer,
bei Düsseldorf
genau,
jetzt auch,
glaube ich, nicht so repräsentativ. Und gerade als junger Spieler, wenn dann so ein Verein wie Düsseldorf im Abstiegskampf ist, da hast du wahrscheinlich auch nicht die große Chance, dich da zu zeigen. Naja, also da habe ich jetzt aber am Samstag noch nicht so viel von gesehen, aber theoretisch sind das Spieler, auf die ich mich schon freue. Münst ist von Viktoria Köln auch ein guter Spieler, auch wenn der Name natürlich etwas nah an Münster ist, was uns nicht so gut gefällt in Osnabrück. Ja, aber das sind so die Namen, die ich dann so nennen würde, auf die wir uns freuen.
Ja, also nochmal so zur Einordnung, Robin Meissen habt ihr auch noch fest verpflichtet, der war ja vorher von Dynamo nur geliehen, der hat
genau
14 Tore, 10 Assists gehabt jetzt letztes Jahr, also dann euer Topscorer gewesen.
Ja.
Und Münst, einer für die 10, 5 Tore, 8 Assists bei Viktoria Köln aufgelegt, habt ihr 100.000 bezahlt, für Meissner jetzt 200.000, also alles in einem Rahmen. Ich glaube, mit Raimund hat man da echt, und Opitz auch noch, hat man echt eine ganz interessante Offensive eigentlich. Das bringt mich dann eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Wie weit ist denn der Kader jetzt und habt ihr schon so eine Achse, so von Torwart bis Stürmer, die sich jetzt schon durchziehen lässt oder ja, wo siehst du da Stärken oder auch noch Schwächen, wo man nochmal nachlegen müsste?
Ja, ich habe natürlich auch noch was vergessen, Krumrei, den wir natürlich im Tor verpflichtet haben.
Ja.
Das ist also, weil ich meine, das ist ein bisschen skurril, wenn man das nach so einer Saison sagt, aber auf der Torwartposition mit Lukas Jonsson, das ist ein überragender Typ, den haben wir alle extrem ins Herz geschlossen in Osnabrück, aber für die zweite Liga, da sind sich eigentlich alle ziemlich einig, ist das gerade fußballerisch ein bisschen zu limitiert und er hat natürlich auch extrem profitiert von einer sehr starken Dreierkette vor sich und ich glaube, das haben die Verantwortlichen auch so ein bisschen das Gefühl, deswegen ist das theoretisch noch ein potenzieller Abgang. Also Lukas Jonsson ist tatsächlich gerade nicht als Nummer 1 gesetzt beim VfL, sondern eben Krumrei, der aber noch im Testspiel jetzt noch nicht gespielt hat, weil er irgendwie private Verpflichtungen hatte. Da bin ich aber auch sehr gespannt. Genau, also ich glaube, im Tor wird trotzdem noch ein zweiter Torwart kommen müssen. Also man hat jetzt Krumrei, man hat Jonsson theoretisch noch, dem aber, glaube ich, ein Abgang nahegelegt wird. Dann hat man Niklas Sauter, der aber auch jetzt in 2 Jahren jetzt nicht über den Status hinausgekommen ist als Herausforderer. Und dann eben Luca Böggemann, der als Eigengewächs letztes Jahr noch an Lotte ausgeliehen war, der, glaube ich, als dritter Torwart eingeplant ist. Also es ist gut möglich, dass Jonsson und Sauter noch gehen. Und sonst mache ich mir dabei eigentlich keine Sorgen. Also da ist man erstmal nominell gut besetzt und ich glaube, Krumrei auch, was ich so gehört habe, auch ein durchaus talentierter Torwart.
Ja, also wir hatten ja letztes Jahr natürlich eng beobachtet, war grundsätzlich in Ordnung, hat jetzt, also es gab schon bessere Torhüter, es gab aber auch schlechtere, ist dann am Ende so ein bisschen Opfer vom Trainerwechsel geworden in Kiel, da Tim Walter sich dann halt für seinen alten Bekannten entschieden hat, im Abstiegskampf vielleicht auch verständlich, dann einen Weiner wieder ins Tor gestellt hat. Da mal Krumrei so ein bisschen erstmal auf der Bank außen vor. Genau, ansonsten, wenn ich mir das so angucke, die Innenverteidigung steht auch schon soweit recht gut.
Genau, also ich glaube, die Innenverteidigung ist abgeschlossen. Das ist die auch die Position, auf der ich mir wirklich am allerwenigsten Sorgen mache. Das sind einmal mit Wiemann, mit Fabinski, mit Müller. Einfach 3 Spieler, die auch jetzt schon bewiesen haben in der letzten Saison, dass sie absolut, glaube ich, auch in der zweiten Liga spielen können. Wiemann ist vielleicht ein bisschen technisch limitiert, aber hat einfach einen wahnsinnigen guten Charakter für die Truppe und ist auch ein absolutes Kämpferherz. Müller hat absolute Erfahrung und Fabinski ist ein sehr, sehr großes Talent, was, glaube ich, jetzt auch in der nächsten Saison wahrscheinlich viele entdecken werden. Also da hoffe ich nicht noch, dass vielleicht den noch irgendjemand abwirbt. Das könnte passieren, weil der hat für seine jungen Jahre eine echt richtig starke Drittligasaison gespielt. Und dann hat man eben mit Abu Hanna auch einen, ja, glaube ich, eher Backup für die linke Innenverteidigerposition verpflichtet, der aber auch eben schon sehr viel rumgekommen ist und viel Erfahrung hat. Und mit Bornstein einen, der auch, glaube ich, entwicklungsfähig ist. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen, also das war auch ein Abgang, den ich jetzt gar nicht aufgeführt hatte, war Christensen. Der war auch nur ausgeliehen, aber der ist jetzt ja zu Duisburg gewechselt. Und das war ein Spieler, über den wir uns also gerade im Podcast auch die letzten Wochen immer unterhalten haben, weil wir schon der Meinung waren, dass man den hätte halten sollen. Da gab es irgendwie eine festgeschriebene Ablösesumme, die war dem VfL offenbar zu hoch. Und interessant, dass er jetzt in die dritte Liga geht.
Also wäre auch für die IV gewesen oder andere Position?
Linksverteidiger. Und also die linke Schiene. Wir werden ja wahrscheinlich auch weiter mit einer Dreierkette, also respektive Fünferkette spielen. Also ich glaube, die linke Schiene, die ist ja noch ein bisschen dünn besetzt. Da haben wir halt theoretisch Raimund, der auch links spielen kann, den ich aber auch eigentlich eher rechts oder hinter den Spitzen sehe. Theoretisch ein Toni Leseur.
Sorry, ich habe mal geguckt, bei transfermarkt.de gelistet war keiner, nur auf der rechten Seite Patrick Kammerbauer natürlich noch.
Ja, genau.
Wo ich da auch Bauchschmerzen habe, weil den kenne ich natürlich auch noch aus der Braunschweiger Zeit in der zweiten Liga. Aber der hat mich regelmäßig zur Weißglut getrieben. Also das war schwierig mit anzuschauen teilweise. Vielleicht hat er sich jetzt auch gemacht die letzten Jahre, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn ich den Kader angucke, größte Bedarf ist, glaube ich, noch auf den Schienen.
Genau, also rechts, also Kammerbauer, muss man sagen, war bei uns eine absolute Bank in der letzten Saison. Also hat, glaube ich, nicht am Ende jedes Spiel gespielt, aber hätte jedes Spiel spielen können. War nicht einmal verletzt, hat quasi keinerlei Ausschläge nach unten gehabt in meinen Augen. Also wirklich echt solide gespielt und auch davor bei Ferl hat er auch eigentlich eine komplette solide Saison gespielt. Also den Eindruck haben wir jetzt nicht von ihm. Ich glaube auch, ich meine, in der zweiten Liga wird es nochmal was anderes, was Tempo und Qualität der Gegner angeht. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, der ist absolut gesetzt und der ist in dem Team ja eigentlich so sicher, dass ich dafür zumindest für den Plan A jetzt keine Bauchschmerzen hätte. Und ich glaube, auf rechts kann man auch immer noch einen Easy Butchi zum Beispiel bringen. Der hat das bei uns auch schon gespielt, der übrigens auch noch umworben wird. Das ist eigentlich so unser größtes Juwel, muss man sagen. Also der hat sich in der letzten Saison auch nochmal sehr in den Fokus gespielt, weil er viel hat, was viele gerade suchen. Also einmal Tempo, dann Technik. Ich habe neulich mal bei euch in eine Folge noch reingehört, wo ihr gesprochen hattet über, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der zu Heidenheim gegangen ist, der vorher bei uns war.
Conte,
genau. Ja. Weil Conte war bei uns so ein Spieler, der wirklich gab, glaube ich, keinen schnelleren Spieler jemals bei uns, aber er konnte einfach kein Fußball spielen.
Auf keinen Fall. Ja, bei uns hat das erste Jahr überhaupt nicht gekonnt.
Ja.
Also das war wirklich, da habe ich mich wirklich hinterfragt, wie der Profi werden konnte.
Ja.
Und dann explodiert er einfach aus dem Nichts komplett. Dadurch sind wir auch mitunter drin geblieben.
Ja.
Du hast Budgie aber schon angesprochen, er ist ja 20 Jahre alt, hat, ich glaube, 9 Tore, 1 Assist gespielt letztes Jahr und steht jetzt hier bei mir als Zehner, also der ist ja dann doch recht flexibel.
Ja.
Wie sieht's denn dann so Richtung zentrales Mittelfeld, Offensive aus bei euch?
Also, ja, also ich glaube, dass deswegen ist das so schwer zu beurteilen oder deswegen springe ich gerade immer so in die Position, weil eben so ein Budgie ist einer, der hat schon auf der rechten Schiene gespielt, der hat schon hinter den Spitzen gespielt. Ein Raimund ist einer, der kann auf der Schiene spielen. Dann haben wir Toni Leseur, der theoretisch auch hinter den Spitzen spielen kann, aber auch schon linke Schiene gespielt hat. Also das ist alles sehr, ja, variabel, aber was nicht unbedingt heißt, dass die zum Beispiel dann auch für die Position die perfekte Lösung sind. Aber hinter den Spitzen, ich glaube, oder im Zentrum, auf der 6 haben wir eben mit Jakobsen, Wagner, so eine Doppel-6, die man, glaube ich, ohne große Bauchschmerzen spielen lassen kann. Jakobsen war total verletzungsanfällig in den letzten Jahren, aber das ist ja eine Stärke, die wir irgendwie auch in den letzten Jahren entwickelt haben beim VfL, dass die medizinische Abteilung so Spieler, die irgendwie jahrelang mit Problemen kämpfen, irgendwie hinkriegen. Und deswegen hat Jakobsen auch einfach die ganze Saison fast durchgespielt und war total gesetzt, totaler Anker. Also auf der 6, der wird, glaube ich, gesetzt sein. Und dazu hat man eben ja Jonathan Wensing noch verpflichtet, der aber, glaube ich, auch, der kommt aus der Regionalliga, der muss auch erstmal so ein bisschen reinfinden.
Erstmal gucken.
Genau. Dann hat man noch einen Brian Henning, der aber, glaube ich, auch eher ein Wechselkandidat ist. Ja.
Nein. Er war Publikumsliebling bei uns damals.
Ja, auf total jeden
Fall. Also ich mag ihn sehr. Ich hoffe auch, dass wir ihn viel sehen. Aber wenn du jetzt meinst, ist ein Kandidat für Wechsel.
Leider, schade. Also weil bei uns ist es inzwischen genauso. Also er hat sich bei uns auch schon absolut in die Fanherzen gespielt. Und ist unter anderem bei Viktoria Köln, ja, zum von Viktoria Köln zum VfL gewechselt, weil er, glaube ich, auch hier seine, in Osnabrück seine Frau kennengelernt hat oder die auch eben dann hier ihren Lebensmittelpunkt hin verlagert haben. Und deswegen ist er, obwohl er bei Viktoria Köln gesetzt war, dann im Winter gekommen zum VfL. Und ja, es ist, das ist halt, ja, er war auch jetzt eher so ein Ergänzungsspieler. Ich finde, mag seine Art trotzdem sehr gerne, dieses Wuselige, dieses Wendige, dieses, diese Kämpfermentalität.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Aber ich glaube, beim VfL ist man trotzdem so der Meinung, da sucht man noch wen, der vielleicht ein anderes Element mitbringt. Ja, ich glaube, was uns doch so ein bisschen fehlt, ist so ein Achter, also ein Münst kann das, aber der so ein bisschen so den Übergang schafft, wie eben Kevin Wietau bei uns vorher war, so einer, der so die Verbindung darstellt im Zentrum, der vielleicht auch mal ein bisschen was Unvorhersehbares macht und ja, weil eben gerade Wagner und Jakobsen sind solide Spieler, aber sind nicht die, die jetzt total, ja, mal was total Überraschendes machen. Und ich glaube deshalb, da könnte uns schon noch was gut tun, wobei ein Opitz zum Beispiel auch so einer sein könnte. Kopacz haben wir noch, David Kopacz, der eigentlich einer der Überraschungsspieler war in der letzten Saison, weil er dann doch sehr viel gescored hat, obwohl er phasenweise überhaupt nicht mehr gesetzt war und dann wieder kam und plötzlich, glaube ich, dreimal hintereinander das 1-0 gemacht. Aber auch da habe ich noch Fragezeichen. Also es ist alles so ein bisschen, ich bin da jetzt nicht komplett ohne Bauchschmerzen, was das Zentrum angeht.
Ja, es ist ja noch früh. Ich meine, es ist noch ein Monat ungefähr bis zum Ligastart, ziemlich genau. Da kann natürlich noch einiges passieren. Wenn man auf einen Angriff guckt, also von meinem Befinden her, würde wahrscheinlich der eine oder andere auch noch gut tun. Also Meißner, denke ich, wird gesetzt sein. Dann hast du einen Raimund. Opitz wird auch vielleicht mal für die vorderen Bereiche interessant. Aber ich würde noch einen Stürmer und vielleicht auch noch einen Flügel irgendwie versuchen zu bekommen, dass man einfach ein bisschen mehr Tiefe hat.
Genau, also ich glaube, im Sturm sind sich alle einig, dass wir da definitiv noch Nachholbedarf haben. Es war in der letzten Saison leider auch so, dass Meißner, glaube ich, erst zum dritten Spiel oder so verpflichtet wurde. Also das war letzte Saison auch schon eine Baustelle, wo man von Anfang an wusste, da muss noch was kommen. Und dann gab's ja, ich meine, das mit Adamian gab's noch so ein Hin und Her, der beim FC damals noch unter Vertrag stand, die den aber loswerden wollten und der dann gesagt hat, nö, ich beharre hier auf meinen Vertrag und man hätte dann quasi ihm so viel Abfindung zahlen müssen, das wäre nicht möglich gewesen. Und dann war Meißner eigentlich so ein Glücksfall, weil er eben einer war, der in dieses Spielsystem gut passte, weil er eben gegen den Ball so viel arbeitet und in der zweiten Saisonhälfte dann eben auch die Tore gemacht hat. Trotzdem, ich glaube, man braucht noch einen anderen Stürmertypen. Bernd Rieselmann ist ein gutes Talent, ist allerdings auch, ja, ich weiß gar nicht, also er bringt eigentlich viel mit, was einen guten Stürmer ausmacht. Er hat eine gewisse Physis, er hat eine gewisse Größe, er hat ein gewisses Tempo, aber von allem vielleicht ein bisschen zu wenig für die zweite Liga. Also das wird interessant sein zu sehen, auch wenn ich ihn als Typ sehr schätze und er auch ein richtiger Arbeiter ist. Aber ja, ich bin deswegen so ein bisschen skeptisch, weil wir eben mit Julian Kania letzte Saison eigentlich im Winter dachten, das ist das, was gefehlt hat. Und jedes Mal, wenn er bei uns im Spiel gespielt hat, merkte man, er passt gar nicht in unser System, weil er ist einer, der Bälle im 16er verwertet. Also der, wenn du viele Hereingaben hast, wenn du viele Boxsituationen hast, dann ist der herausragend gut und knippst auch mit einem Kontakt. Aber wir haben die Situation gar nicht in unserem Spiel, weil wir eben viel mehr über das Umschaltspiel kommen. Und ja, deswegen bin ich gespannt, wie man da noch aus dem Hut zaubern wird. Aber da haben wir definitiv noch Bedarf.
Ja, gut. Ich denke mal, dann haben wir schon einen ganz guten Eindruck gewonnen über den Spielstil von euch. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen geguckt. Du hast ja schon selber gesagt, Fahrstuhlmannschaft. Ihr habt vor 6, 7 Jahren, 2019 bis 2021, mal 2 Jahre Zweitliga gespielt. Dann hattet ihr die eine Saison 23, 24, die ja doch recht kläglich am Ende zu Ende ging.
Ja.
Was muss denn diesmal passieren oder was stimmt dich positiv, dass diesmal anders wird, dass man sich vielleicht etwas besser in der Liga etablieren kann?
Ja, das Witzige ist, zu dieser 2019er Aufstiegssaison unter Daniel Thun, gab es extrem viele Parallelen in der letzten Saison. Also man hat wirklich eigentlich vorher, es hatte keiner einen auf dem Zettel, dann hat man sich im Laufe der Saison richtig gesteigert, hat in einem Team ohne große Namen, sage ich mal, es geschafft, eine Dynamik zu entwickeln und da aufzusteigen und dann eben auch sehr souverän viele Spieltage vor Schluss. Und weil wir eben unter Tunis in der Saison geschafft haben, in der ersten Saison die Klasse zu halten und ich glaube sogar in der Hinrunde Sechster waren oder so, habe ich einfach die Hoffnung, dass diese Analogie so weitergeht und dass man es schafft, einfach wie damals 2019, 20 oder dann 2021, dass man es eben schafft, dieses Gefühl mitzunehmen und eben auf der Basis, die man hat, und man hat eben auch wie damals wichtige Leistungsträger gehalten mit einem Müller, mit einem Wiemann, mit einem Fabinski, mit Jakobsen, also diese mit Meißner, also die ganze Achse Kammerbauer, die ist schon noch erhalten geblieben. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass das die große Parallele ist. Und es war eben 2023 anders, weil man da ja in der letzten Minute aufgestiegen ist und es dann eben nicht geschafft hat, diese Leute zu halten. Und unter anderem Sima Kalla und andere Spieler damals dann weggegangen sind. Also das ist die Hoffnung, die ich habe, und ich glaube auch, dass das Spielsystem eben nicht neu erfunden werden muss und dass man diese Basis, anders als in vielen anderen Jahren, eben schon hat und dazu kommt. Und das muss man, glaube ich, über allem sagen, dass in den letzten Jahren sich beim VfL ein so guter Zusammenhalt abseits des Platzes etabliert hat. Also selbst in dieser Katastrophensaison, als wir Letzter waren in der dritten Liga, war das Stadion einfach ausverkauft und keiner zweifelt aktuell an den Verantwortlichen mit Michael Welling, der Geschäftsführer, der sehr geschätzt wird in Fankreisen. Also der wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es beim VfL mal einen, ich sag mal, Manager, wie man früher gesagt hat, gab, der so viel Verständnis hat für das, was in einem Fußballverein wichtig ist. Und zwar eben nicht nur diese wirtschaftlichen Kennzahlen und BWL-Vorlesungen auf Jahreshauptversammlung, sondern eben auch zu verstehen, was man, in welchem Geschäftsfeld man sich bewegt, auch wenn man es dann so nennen will. Und dazu eben Schulz und Enox, die beide sich sehr vertraut sind, die sich sehr schätzen. Und ich glaube, diese Kombination macht mir sehr viel Hoffnung, dass es besser ausgeht. Und ich glaube eigentlich, die Rahmenbedingungen sind wirklich so gut wie selten zuvor, was eben alles das Drumherum angeht. Und dazu ist eben diese Euphorie, dass man sagt, es wird ein neues Stadion geben, aber beziehungsweise die Bremer Brücke, der Standort, wird erhalten bleiben. Und alles, was drumherum passiert, ist eigentlich relativ positiv. Und deswegen hoffe ich, dass man das eben auch auf den Platz bringen kann dann, dieses gute Gefühl von außen.
Klingt auf jeden Fall schon mal sehr solide. Also wenn ich es zusammenfassen würde, eine geschlossene Mannschaft, die eingespielt ist, dahinter eine Fanszene, die voll dahinter steht, gute Funktionäre. Ich glaube, so das würdest du ganz gut beschreiben. Noch kurz zum Abschluss, was sind so deine Highlights jetzt für die nächste Saison? Worauf freust du dich am meisten? Vielleicht welches Spiel, welche Auswärtsfahrt?
Hast du am meisten Bock? Interessanterweise freuen sich viele, und das wirst du wahrscheinlich nicht so gerne hören, auf VfL Wolfsburg. und das liegt weniger am Stadion oder an den tollen Bedingungen da. Nein, einfach weil man kaum sich dran erinnern kann, dass man jemals gegen die gespielt hat. Also das ist einer der Gegner, glaube ich, der Standorte, wo man vielleicht am wenigsten war als VfL-Fan.
Ist auch nicht so weit.
Genau. Also ich glaube, da freuen sich viele drauf, weil man da eben auch die Chance hat, mit 5.000, 6.000 Fans hinzufahren. Man hat ja gesehen in der letzten Saison.
Wenn man das Geld hat, ne? Also ich weiß, ob du die Preise schon gesehen hast. Oh, ich glaube, ihr fallt auch, weil Wolfsburg macht wieder mit Topspielzuschlag.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, ihr fallt da auch mit rein. Mhm. Also wir und Hannover und Magdeburg sind auf jeden Fall in der höchsten Kategorie. Das wird teuer.
Okay. Ja gut, dann kann man ja jetzt schon sparen, weil es ist ja, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit, bis das Spiel ist. Nein, darauf freuen wir uns natürlich auch auf das Spiel gegen Braunschweig, wie immer, ist ja ganz klar. Dann St. Pauli ist immer eine Highlight. Wir spielen da jetzt sogar nächstes Jahr an irgendeinem Feiertagswochenende. Christi Himmelfahrt, glaube ich. Da ist allerdings auch parallel Hafengeburtstag. Ich habe schon einmal geguckt.
Oh Gott.
Das ist jetzt für so einen Wochenendtrip nicht positiv, weil die Hotelpreise.
Da wird dann auch, die haben immer so ein Talent, dann noch das Nordderby da auch noch hinzulegen. Also wahrscheinlich noch HSV Werder.
Ja, genau. Und Bochum ist tatsächlich auch reizvoll, weil auch aus Fansicht, die ja inzwischen eine offene Freundschaft mit den Preußen aus Münster pflegen, wodurch das für uns natürlich einen besonderen Reiz hat. Und dann ist VfL Bochum natürlich auch das Stadion immer wieder reizvoll.
Wie steht ihr zu Bielefeld? Kurze Frage.
Ja, auch Bielefeld ist natürlich ein reizvolles Derby, wobei in den letzten Jahren, also es ist interessant, weil wir sind ja jetzt wirklich schon wieder länger nicht mehr auf Münster getroffen und in dieses Vakuum ist jetzt dieses Bielefeld-Derby so ein bisschen reingegangen, weil jetzt in den letzten Jahren sich da doch schon immer mehr so eine Feindschaft entwickelt hat, die ganz früher gar nicht so doll da war, muss man sagen. Also klar gab es so dieses Ostwestfalen-Idioten und solche Gesänge, aber das war nie so richtig heiß und jetzt so in den letzten Jahren ist das doch schon immer hitziger geworden.
Ja, okay.
Allerdings muss man da sagen, dass natürlich Bielefeld schon auch, was so die Fanszene angeht und alles so generell, ja auch die Stimmung durch den DFB-Pokal-Finaleinzug, sind die in den letzten Jahren schon uns so ein bisschen über den Kopf gewachsen, wenn man ganz ehrlich ist. Also das macht aber auch den Reiz aus, ne? Weil man kann sich da vielleicht dann auch nochmal wieder ein bisschen präsentieren und die ein bisschen ärgern. Also ja, kann ist ich, aber definitiv auch ein Derby.
Kann ich aber nur bestätigen, also Bielefeld ist ja auch aus unserer Perspektive Stellvertreter-Derby vielleicht, weil die sind ja mit Hannover befreundet.
Ja.
Also da fahren wir dann auch immer hin, das ist auch immer recht hitzig. Macht ja. dann aber auch immer Spaß. Also
ja,
ich freue mich auch immer auf das Spiel. Genau, dann
aber,
sind wir
aber
quasi
um
schon.
Das, um das abzuschließen, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, muss man sagen, dass es natürlich generell in dieser Liga wenig Lowlights gibt. Und wenn du aus so einer Drittligasaison kommst, wo du dann Stuttgart 2 hast, in Groß-Asbach sogar, dann Havelse und
Hoffenheim
2 hast, natürlich, also da ist man dann schon, da freut man sich dann schon, wenn man mal wieder auch nach Nürnberg, nach Darmstadt und so weiter fahren kann. Das ist, ich glaube, da gibt's wenig Lowlights, wo man sich denkt, scheiße, jetzt müssen wir nach Karlsruhe fahren, das oder nach Berlin fahren oder weiß nicht was. Also da freut man sich dann schon.
Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dann sind wir schon durch mit dem Interview. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
An alle, hört gerne in den Podcast Steil und Schnell rein. Wirklich sehr, sehr gute Jungs. Und wenn du noch irgendwas sagen willst, dann hast du jetzt nochmal den Raum dafür. Und
nee, ich bedanke mich natürlich auch.
Bedanke ich mich.
Ich bedanke mich auch und freue mich, dass ihr mich stellvertretend eingeladen habt und wünsche euch eine gute Saison natürlich. Und ja, wir können ja mal in Kontakt bleiben und vielleicht vor dem Spiel VfR gegen Braunschweig nochmal sprechen und dann können wir uns revanchieren, dass wir mal bei uns im Podcast mit euch darüber sprechen können.
Fände ich eine sehr coole Idee. Euch auch auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison. Und ja, dann werden wir uns ja die nächsten Wochen und Monate vielleicht hören.
So ist es. Danke euch.
Und wie war jetzt so dein Eindruck, nachdem du jetzt so viel von Osnabrück erfahren hast?
Ja, letztendlich glaube ich, dass wir da einen sehr stabilen Aufsteiger haben. Also sie sind mit 80 Punkten hochgegangen. Es wird eine Mannschaft sein, die einen klassischen Aufsteigerfußball spielt, also hinten defensiv gut stehen, das war letztes Jahr auch die große Stärke. Offensiv muss man dann mal schauen, da ist der Kader auch noch nicht ganz fertig, da muss man noch mal gucken. Sie haben allerdings auch ein, zwei interessante Leute mit Opitz und Raimund, wie ihr gerade gehört habt. Und das Umfeld scheint sehr geschlossen, also die werden auf jeden Fall nicht chancenlos sein. Ich sehe sie da auf jeden Fall nicht direkt wieder absteigen, also es ist offen.
Ja, und wir offen, ja, also macht mein Argument eigentlich ganz gut, weil wir kriegen ja auch eine modernere Bremer Brücke, kann man ja fast sagen. Wir kriegen die Bremer Brücke ohne Dach. Freue ich mich persönlich auch ein bisschen drauf, weil jetzt hat sie so ein bisschen diesen argentinischen Flair, finde ich.
Mhm.
Und mal gucken, wie da natürlich auch lautstärketechnisch dann in der zweiten Liga da hingehalten wird. Aber die Bremer Brücke kann man eigentlich immer auch, oder sieht man eigentlich fast immer voll, auch der Gästeblock ist immer voll und ich glaube, da kann schon sehr, sehr viel Gutes entstehen. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Osnabrück gehört, wo willst du als nächstes hingehen?
Fangen wir doch erstmal an mit Holstein Kiel. Also wir haben so drei Mittelfeldmannschaften und einen Geheimfavoriten heute auch noch mit im Programm. aber wir fangen erstmal in Kiel an. Man hat ja noch spät die Kurve bekommen mit Tim Walter. Und wenn man jetzt sich so die Abgangsseite anguckt, hält sich im Rahmen. Also du hast einen Puchatsch nicht mehr. Schwab und Komenda haben das Schiff verlassen. Krumrei ist nach Osnabrück ausgeliehen worden. Also da hat man sich dann auch selber dafür entschieden, ihn abzugeben. Und Eras Karriereende und Tohungshu das Leihende. Das sind so die prominentesten Abgänge, würde ich sagen. Also es hält sich im Rahmen.
Ja, ich würde auch sagen, jetzt keiner, der so unfassbar wehtut. Also für mich dann wahrscheinlich am ehesten noch Tohumchu, der war ja, glaube ich, im Winter gekommen, war da so im Mittelfeld unterwegs. Zugangsseite hat sich ein bisschen was getan. Wir haben Sebastian Schonlau wieder zurück, nachdem er ja Ewigkeiten beim HSV ist, versucht hat. Jetzt hat er mit Tim Walter einen alten Bekannten. Das ist nicht der, also es ist nicht der einzige alte Bekannte, den Tim Walter aus ehemalig Hamburg holt. Denn Moritz Reimers kommt auch noch von Hamburg 2. Jetzt heute, also Stand 6.7. Farid Alidou
ist
auch noch angeholt.
Der kam nach meiner Recherche, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt.
Okay.
Ich wollte noch zu Schonlau kurz, der kam aus Vancouver. Ich meine, wir kennen ihn noch, ist jetzt nicht mehr der Schnellste, leider auch sehr verletzungsanfällig. Der Vertrag ist auch stark leistungsbezogen, wie ich gehört habe. Also wahrscheinlich geringes Risiko, wenn wir schon bei HSV und Tim Walter sind. Meffert läuft ja auch noch bei Kiel rum. Und ja, Alidou ist jetzt zuletzt bei uns in Braunschweig nach schwierigem Start so ein bisschen angekommen. Allerdings war dann die Kaufoption von, ich glaube, recht hoher sechsstelliger Betrag dann ein bisschen zu viel des Guten.
Ja.
Wird man sehen, wie er da in Kiel funktioniert.
Ja, ich finde die Defensive eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Also man hat Setz, Ibisic, Nekic und immer noch den sehr, sehr jungen Rösling. Dann hat man Max Geschwill, der ja ausgeliehen war, nach Magdeburg wieder zurückbekommen. Dazu kommt dann halt noch jetzt Sebastian Schonlau, der wahrscheinlich so der Mittelpart sein wird, weil ich sehe ihn nicht auf den äußeren Innenverteidigerposition, weil er dafür einfach nicht das Tempo mitbringt.
Wenn sie denn Fünferkette spielen, ne, weißt du ja auch nicht.
Kann
auch
stimmt,
eine Viererkette werden.
Ja, so wie es Tim Walter jetzt zuletzt gespielt hat, war ja auch eigentlich der zentrale Innenverteidiger gar nicht mal so zentral, weil er ja auch immer wieder diese Sechserläufe machen musste in die Halbräume dann rein. Also hat dann ja immer sehr überlappende Läufe gemacht. Bin ich mal gespannt, hast du natürlich ein gutes Argument. Ich finde aber, der Kader passt ganz gut zu einer Fünferkette.
Ja, weil du halt, du hast halt drei richtig gute Innenverteidiger mit den ganzen Itchs. Also Selcinic, Ivisic und Nikic. Dann haben sie noch zwei interessante Leute geholt. Einmal für die Rechtsverteidigerposition, der kann aber auch IV spielen, von Stade Reims, Hiroki Sekine. Als Laie erstmal. Ich weiß nicht, ob da eine Kaufoption dabei ist. Einmal Stellung beziehen, liebe Kieler. Und noch ein Japaner von Nagasaki, auch per Laie für die 6. Hat einen recht hohen Marktwert, ist noch 22 Jahre alt, also recht jung. Der hat letztes Jahr noch bei Luzern gespielt, war da Stammspieler. Ist auf jeden Fall irgendwie ein interessanter Mann. Ich glaube, dass wir von dem viel sehen werden. Wenn man sich nämlich so das Mittelfeld anguckt, haben wir da natürlich noch Kaspar Davidsen. Allerdings dann auch recht schnell. Aber als zweite Option, Meffert sehe ich dann eher als Backup.
Ich meine, mit 31, ich finde, er hat es gut gemacht in den Einsätzen, die er hatte. Man merkt aber auch, dass da so ein bisschen die Spritzigkeit fehlt. Ich überlege gerade, ich glaube, Meffert Schonlau.
Ja gut, hatte Meffert jemals die Spritzigkeit? Also
nein,
das ist ein sehr intelligenter Spieler, der halt einfach viel mit Stellungsspiel macht.
Ja.
Ansonsten freue ich mich auch noch sehr auf Ugo, der ja in der Rückrunde sein Debüt geliefert hat und auch echt Spaß gemacht hat. Von dem jetzt mal eine komplette Vorbereitung mit Saison zu sehen, bin ich sehr gespannt drauf.
Ich auch. Und dann hat man sich noch offensiv neu aufgestellt, oder was heißt neu aufgestellt, nochmal ein bisschen da Breite hinzugeholt mit Jorgi Quilitaya.
Ich glaube, ja.
Quilitaya. Ich glaube, so ungefähr. Kommt, wenn ich richtig liege, von Metz.
Ja.
Von Metz und ist Georgier, wie der Name vermuten
lässt. Das ist eine Kante auch mit 1,93.
Ja.
Also es geht dann eher Richtung Zielspieler auf jeden Fall. Man hat ja mit,
glaube ich auch,
mit Haris Skripski, ja, vor allem die beiden auch den Gegenpart. Die könnte man auch sicherlich zusammen aufstellen. Ansonsten sehe ich vielleicht noch Bedarf auf der Zehnerposition. Da hat man noch Terkelsen, aber da ist noch eine Planstelle, wo ich sagen würde, da könnte der Kader noch einen Spieler vertragen. Auf dem Flügel ist man mit Kapralik, Bernhardsson, Niehoff und Kelati eigentlich ordentlich aufgestellt.
Und Alidou?
Und Alidou ja jetzt auch noch. Bernhardsson ja allgemein auch flexibel. Es wirkt schon recht komplett.
Ja. Würde ich auch sagen, man hat viel Zeit jetzt, die neuen Spieler auch in das Tim Walter-System zu implementieren. Ich fand, er hat uns ja auch Lügen gestraft, weil das System, was er dann, als er übernommen hat, den Spielern mitgegeben hat, haben sie ja auch schnell umsetzen können. Und ich glaube, wenn da auch nicht dieses HSV-Brennglas drauf ist, wie damals, und diese riesige Erwartungshaltung im ganzen Umfeld, er ein bisschen ruhiger arbeiten kann, das tut ihm, glaube ich, als Trainer auch gut, das tut seiner Philosophie ganz gut. Hatte sich ja auch so ein bisschen davon verabschiedet, 75% Ballbesitz zu haben und den Gegner irgendwie im 16er zu ersticken zu wollen und dann aber mit Schonlau und Meffert die Restverteidigung zu bilden. Also da hat er ja so ein bisschen pragmatischeren Ansatz gefunden. Und ich finde, so lesen sich auch so ein bisschen die jetzigen Transfers. Also man baut sich wieder so ein bisschen eine sehr, sehr gute Innenverteidigung, was wichtig ist. Man hat aber auch Tempo auf den Flügeln geholt. Und wie du meinst, man hat einen guten Zielspieler, um dann halt Flanken zu verwerten. Ich denke mal, das wird so dieses mäßige Davy Selke, Robert Glatzel-Ding werden. Ja, er ist gut. Halt dieser Trainer, der diesen Zielspieler 15, 20 Tore mal einfach haben will.
Ja, wie heißt der? Kvilitaja das liefern kann, werden wir sehen. Mhm. Harris kann es liefern, glaube ich.
Bleibt er, ist die Frage.
Das ist ja nochmal die andere Frage, sowieso alles, was wir jetzt besprechen. Mhm. Zielsetzung von Kiel muss es sein, eine ruhigere Saison zu spielen, eine konstantere Saison zu spielen. Am besten, also eigentlich auch einstelliger Tabellenplatz, würde ich so als Ziel sehen. So etwas zwischen 7 und 9. Wenn man das anpeilt,
ja,
da kann man, denke ich, dann auch mit leben. So würde ich sie jetzt einschätzen. Mhm. Du hast schon ein ruhiges Umfeld angesprochen, wo man entspannt arbeiten kann. Nürnberg hat das nicht. Um mal weiterzugehen. Der nächste Verein, den wir sprechen, ist der Club. Und ja, die haben doch einen starken Aderlass zu bedauern.
Ja, auf der Trainerbank allerdings nicht. Da hat man sich ja weiterhin dafür entschieden, Miro Klose zu vertrauen. Und dann hat man aber vor allem die Defensive komplett auseinandergerobt bekommen. Lochoschwili 5 Millionen zu Köln gegangen, Fabio Gruber für 3,5 zu Mainz, dann absoluter Schlüsselspieler Florian Flick für 250.000 zu der Eintracht aus Braunschweig. Dann Yilmaz, hat man auch
Singula
hat man verloren.
Und Kudusu ist die Leihe ausgelaufen.
Ja, dann hat man Tom Bark verloren, der
auch Schlüsselspieler
für dich. Hinten raus wurde er wichtiger.
Ja.
Ja, also man hat schon sehr, sehr viel verloren.
Was noch ganz nett ist, da Brown ja jetzt wahrscheinlich zum FC Bayern wechselt von Frankfurt für eine ordentliche Summe. Ist durch, ne?
Der ist schon lange da, ja.
Ja, da kassieren sie nochmal 4 bis 5 Millionen aufgrund einer Weiterverkaufsklausel. Ich glaube, also wie viel ist da jetzt gewechselt? 55 Millionen?
Ja, ich glaube so. Ey, das war das wieder irgendwie, ich glaube, 40 Millionen und dann, wenn er sich den linken Schuh zweimal im Spiel bündet, dann kriegen sie nochmal 5 Millionen. Und
ja, aber wenn man rechnet 10% oder so, dann kommst du auf 4 bis 5 Millionen, die man da auch nochmal für Umme bekommt. Also Geld ist auf jeden Fall da. Wie hat man es denn bis jetzt ausgegeben? Man hat noch nicht so viel ausgegeben. Man hat Grieb von Magdeburg gekauft für 600.000. Würde für immer ein Meme-Spieler bleiben, ist einfach so. Dann hat man den Rest eigentlich ablösefrei geholt. Man hat einen Sigurd Haugen von 60 geholt für den Sturm. Einen interessanten Griechen, Alexios Kalogeropoulos von Olympiakos Piräus, 21 Jahre alt, für die IV, wie gesagt. Dazu noch Finn Otto von Ferl, auch für die IV, auch noch 24 Jahre noch Entwicklungspotenzial. Und Masura, Rechtsverteidiger von Omonia Nicosia. Allerdings schon fortgeschritteneres Alter mit 29.
Ja, aber da merkt man, finde ich, auch diese Auswüchse von der Scouting-Datenabteilung, mit der sie ja verpartnert sind. Weil das sind halt Spieler, die man wieder nicht auf dem Zettel hat, genauso wie es bei Soma der Fall war, der ja auch noch gehandelt ist. Also man merkt schon, bei Nürnberg ist wahrscheinlich noch deutlich mehr in der Waage als bei Kiel beispielsweise. Ich finde, Jan Reichert
ist auch noch fraglich.
Genau, sollte auch noch den einen oder anderen interessieren. Makiev hat auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt, hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. Dann natürlich Soma mit 8 Millionen, 22 Jahre alt und ich glaube 14, 15 Mal getroffen. da ist schon echt was Interessantes dabei, was wahrscheinlich noch gehen könnte, wahrscheinlich auch gehen wird. Wenn man sich jetzt hier so ein bisschen die Aufteilung anguckt, man hat 4 Innenverteidiger, ich denke mal, der 21-jährige Grieche wird wahrscheinlich starten. Daneben hat man Finn Otto, von dem ich sehr, sehr überzeugt bin, in Ferl sehr, sehr gut fand, auch ein spielstarker Aufbauspieler, hat ja unter Tobias Strobel eine sehr gute Saison gespielt, 24 Jahre alt, heißt, der ist auch nicht mehr super jung, der ist so ein bisschen wahrscheinlich ähnlich wie Fabio Gruber, der einfach dahin kommt und ein ähnliches Spiel aufziehen kann. Wo ich große Bauchschmerzen momentan noch habe, ist die Linksverteidigerposition, da hat man halt mit Berke jemals jemanden verloren und besetzt hat man da Erik Porstner aus der eigenen Jugend. Ich will ihn jetzt gar nicht so schlecht reden, aber da fehlt dann halt dann irgendwo auch nachgewiesene Qualität.
Rechtsverteidiger sehe ich das aber auch.
Ja, also mit Janisch und Masuras. Masuras muss man gucken. Da sind noch ein paar Fragezeichen, genauso wie offensiv.
Ja, vor allem erstmal auf A6 oder im Zentrum, weil du hast ja Markiew schon angesprochen. Lubach wird auch ein Kandidat sein, wo auch nochmal ein Angebot reinflattern könnte. Das sind natürlich 2 Stützen, mit denen du eigentlich sicher planen willst, es aber nicht kannst.
Ja.
Dann hast du einen Javier Fernandez. Interessanter Spieler auf jeden Fall. Finn Ole Becker ist noch da. Justwan und Chai Kuhn. Also qualitativ ist das auf jeden Fall ordentlich und gut auch. Tiefe könnte noch eine Frage werden, vor allem wenn Markiew und Lubach noch wechseln sollten.
Ja.
Die Flügel finde ich etwas dünn besetzt noch. Wobei das im System von Klose nicht die Hauptpositionen sind.
Ja, man hat ja was hat man gespielt da? Boah, jetzt muss ich.
Also
ist schon ein bisschen länger her. So ein 4-4-2 eher, ne?
4-4-2
auch in der Raute.
Ja, ist jetzt nicht so der klassische System für die Außen. Im Sturm steht und fällt natürlich auch viel mit Soma. Also wenn er den Verein noch verlässt, dann sehe ich Bedarf, weil Telalovic, Haugen, Skobi, Grimaldi, Mabulu, das sind zumindest von der Quantität genug Spieler, von der Qualität weiß ich nicht, ob das reicht.
Ja, es sind doch alles ähnliche Spielertypen, ne? Also Skobi, Telalovic, Haugen, Grimaldi, ich glaube, da ist keiner unter 1,90 oder vielleicht knapp, sind auch eher so
Telalovic, glaube ich.
Team festmachen und im Strafraum finden. Und das war jetzt nicht so das Spiel, was Nürnberg letzte Saison zumindest ausgezeichnet hat. Vielleicht passt sich ja Miro Klose auch wieder an. Man sieht ja, finde ich, immer so ein bisschen eine abgewandelte Version von dem, was Miro Klose spielen lässt. Also in der ersten Saison fand ich es auch noch ein bisschen, haben sie es ein bisschen anders gespielt im Ballbesitz, wie sie nach vorne kamen, dann mit Ali Soma jetzt in der Offensive. Haben sie dann mehr auf Umschalten gesetzt, was einfach Sinn macht, wenn du viel Tempo hast. Und vielleicht möchte man jetzt wieder mehr in Ballbesitz gehen, Ball nach vorne in die Box arbeiten und dann ergibt so jemand wie Sigurd Haugen natürlich auch einfach Sinn. Gebe dir aber recht, dass man einfach sagen muss, da fehlt halt noch irgendwo Qualität, aber auch irgendwo noch ein anderes Spielerprofil. Also ich bin immer Fan davon, wenn man halt so dieses plakative großer Stürmer, kleiner Stürmer hat, weil sich das meistens sehr, sehr gut ergänzt. Aber auch auf den nominellen Flügeln ist man auch einfach noch zu dünn besetzt. Also vor allem offensiv mit Tempo muss, finde ich, noch irgendwas dabei rumkommen.
Ich finde, zur allgemeinen Stimmung, die ich so in Nürnberg wahrnehme, ich nehme jetzt nicht viel aus Nürnberg wahr, aber so vom Gefühl ist man einfach so ein bisschen frustriert, dass einem jedes Jahr die besten Spieler weggekauft werden. Das ist natürlich auf der einen Seite gut fürs Bankkonto und für die Schulden, die man dann natürlich begleichen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen Stillstand. Wenn du jedes Mal deine Stützen ersetzen musst, dann ersetzt du sie mit Auslandstransfers oder aus der dritten Liga, die natürlich auch immer noch mal ein bisschen Zeit brauchen, um in diese Rollen reinzuwachsen. Und ja, so richtig Richtung Aufstieg bewegst du dich dann eigentlich nicht, beziehungsweise nicht mal Richtung Aufstiegskampf. Du bist dann halt in diesem Mittelfeld gefangen.
Ja.
Das sehe ich dieses Jahr auch wieder als mögliche Option.
Das glaube ich fast auch, weil du hast angesprochen, man hat halt viele Spieler, die man auch entwickeln möchte. Ich meine, Nürnberg hat auch eine gute eigene Jugend, die natürlich auch immer wieder Spieler hervorbringt. Aber das merkt man, finde ich, auch immer in der Saison. Also das erste Halbjahr ist meistens noch ein bisschen schwierig. Da brauchen sie Anlaufzeit, da lassen sie dann halt auch Punkte liegen. Und in der zweiten Hälfte sieht es dann vielleicht besser aus, holen mehr Punkte, weil die Spieler dann eingespielter sind, weil sie jetzt schon ein halbes Jahr zweite Liga gespielt haben. Ist natürlich frustrierend für einen Fan. Was mir gerade noch so eine andere Frage in den Kopf geworfen hat, wie stehen die Nürnberger zum Max-Morlock-Stadion?
Also, da gibt's ja Neuigkeiten auf jeden Fall.
Ja.
Also die Pläne für ein neues Stadion werden vorangetrieben. Es wird dann auch ein Umbau sein. Also das Achteck soll erhalten bleiben. Allerdings sollen die Tribünen an das Spielfeld gerückt werden, dass man dann auf eine Kapazität kommt, auch wie jetzt so um die 50.000, bei internationalen Spielen 40.000. Und dass man das Stadion wieder so weit auf den Stand hat, dass wenn man für eine mögliche WM-Bewerbung oder EM-Bewerbung, wenn das ansteht, dass man da auch wieder eine Chance hat, weil jetzt 2024 ist man ja leer ausgegangen. 2006 war man ja noch WM-Spielort. Also da tut sich auf jeden Fall was. Ich glaube, jeder Nürnberg-Fan wird verstehen, dass man das Ganze wirtschaftlich einfach besser aufstellen muss. Und wenn du deinen Standort behältst, plus noch diese markante Form als Merkmal, aber dafür ein reines Fußballstadion bekommst, also ich würde sofort unterschreiben.
Ja, deswegen habe ich ja gefragt, weil bei uns ist ja so langsam auch die Lethargie dieser Laufbahn einfach da. Und ich weiß nicht, wie das Verhältnis von den Nürnbergern zu ihrer Laufbahn ist, ob das da besser ist. Weil ich war bis jetzt zweimal im Gästeblock von Nürnberg und ich würde denen empfehlen, das sofort abzureißen. Und wenn sie es nicht wollen, dann sollen sie nur den Gästeblock an das Spielfeld ran, weil alles andere kann ja da bleiben.
Wie in Italien, so eine Steirohrtribüne, ja, genau. Einfach in den Innenraum.
Ja, das würde mir schon reichen. Ja. Da Nürnberger gerne Bezug nehmen, Nürnbergerinnen natürlich auch. Und dann wollen wir weitergehen.
Ja, genau. Wir gehen zu einer Mannschaft, die auch ihr Stadion renovieren werden, jetzt im laufenden Spielbetrieb, nämlich zum VfL Bochum.
Pissrinne bleibt erhalten.
Ja, ganz wichtig. Wird ausgebaut.
Wird ausgebaut.
Ja, man muss auch ein bisschen improvisieren, klingt falsch, aber ein bisschen ersetzen wieder, weil einfach Laien enden. Onyeka, Morgalla, Wädchen und Marshall auf jeden Fall. Ruprecht, die Leihe ist auch geendet, der will sich erstmal in Leverkusen zeigen. Mal gucken, ob man da vielleicht dann noch eine Option hat, falls es in Leverkusen doch nichts wird. Vogt hat die Karriere beendet. Dann hat man es nicht geschafft, Loslie zu überzeugen. Der wollte ein Angebot nicht annehmen. Und getrennt hat man sich dann noch von Rösch, Masovic, Bero und Sobotka. Plus.
Und natürlich den Spielgeldbetrug mit Kajetan Lenz. Oh.
10 Millionen, 10.
Wo Hoffenheim komplett über den Tisch gezogen wurde. Aber als Bochumer musst du das natürlich einfach sofort mitnehmen. Auf der Zugangsseite von Bochum stehen bis jetzt Berkan Taz, auf die ich mich sehr, sehr freue. Dann Enes Kojai von Panathinaikos. Dani Hanslik, haben wir gerätselt, wo der unterkommt. Dann John Mbom, der ja bei Werder damals gespielt hat. Karademia, Innenverteidiger von Osnabrück. Steinwender, auch ein Innenverteidiger von Hearts of Midlothian?
Midlothian, ja, der war ja im Meisterschaftsrennen mit den Hearts. Die haben das letzte Spiel gegen Celtic verloren und es ist ja saubitter, weil das wäre das erste Mal seit 50 Jahren oder so, dass da mal wer anders als außer Celtic oder Glasgow, außer die Rangers gewinnen.
Die waren ja, glaube ich, auch von Anfang bis Ende auf Platz 1.
Ja. Und dann am Ende haben sie es aus der Hand gegeben. Steinwender soll, also ich denke schon, dass er Startelf-Ambitionen hat, soll Tempo mitbringen und auch für eine Spieleröffnung gut sein. Und das ist das Profil, was er mitbringt. Karademir von Osnabrück wird als 22-Jähriger noch der Herausforderer sein.
Glaube ich auch.
Wenn man sich dann nämlich die IV anguckt, wenn wir da schon hinspringen wollen, einmal Steinwender, Strumpf und Karademir. Plus X, weil ein Abwehrchef wohl noch kommen soll. Also da ist man noch auf der Suche nach einer klaren Nummer 1.
Finde ich, weil ich Philipp Strumpf halt sehr, sehr gut finde, ein bisschen schade. Weil ich finde, er hat das eigentlich ganz gut gemacht, auch im Verbund mit Loslie. Und Strumpf und Steinwender klingen für mich persönlich gar nicht mal so schlecht. Und ich finde, wenn man sich so Kaderstruktur anguckt, fände ich, glaube ich, einen jüngeren Innenverteidiger, also Richtung 23, 24, gar nicht mal so schlecht, weil mit Steinwender hat man theoretisch diesen Abwehrchef, 26 Jahre alt, hat schon mal international gespielt, Philipp Strumpf 28 Jahre alt, der wird wahrscheinlich am ehesten noch ersetzt werden, wenn es leistungstechnisch nicht passen sollte. Also da sehe ich die Innenverteidigung eigentlich ganz, ganz gut. Wenn man da halt noch jemanden dazu holt, dann sogar sehr gut. Auf der linken Seite hat man natürlich Wittek und Ragnerberg, wo man auch gucken muss. Wittek ist jetzt 30 Jahre alt, Ragnerberg ist halt der Herausforderer, kam ja, glaube ich, im Winter, hat jetzt ein bisschen gebraucht, um erstmal wahrscheinlich auch in die Liga reinzufinden, auch erstmal mit dem Rösler System klarzukommen. Also da bleibt auch abzuwarten, wie er sich da so entwickelt. Dann rechts mit Oliver Olsen und Koscherski.
Koscherski hatten wir ja schon ein bisschen in der Rückrunde gesehen. Auf den freue ich mich, weil der hat mir gut gefallen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er startet.
Das würde ich
sehr ordentlich fand.
Fände ich echt, würde ich mich freuen. Hat mir wirklich gefallen. Wenn man ins Mittelfeld guckt, hat man, ich glaube, da spricht man Çokay aus, den Neuzugang.
Das kann sein.
Für die Sek, auch da wieder Bezug nehmen. Namen sowieso nochmal ein Thema jetzt wieder mit den ganzen neuen Namen, die wir kriegen. Panevik.
Wir haben halt leider keine Namendatei wie die ARD oder so, ne?
Ja, das wäre cool. Panevik für die 6, da würde ich mir auch nochmal einen wünschen. Auch einen, der schon Anspruch hat zu spielen auch. Dann davor hat man nämlich Quateng und Taz. Und für die Flügel Miyoshi Holtmann, Bamba. Und im Sturm hat man dann Hofmann und Hanslik. So mit die intelligentesten Stürmer, die man so bekommen kann in der Liga, glaube ich.
Ja, da ist nicht viel Tempo dabei. Ich kann sie mir auch noch nicht zusammen vorstellen. Aber du hast nicht mehr dieses Problem, wenn Philipp Hofmann vielleicht mal verletzt ist, vielleicht einfach mal keinen guten Tag hat, dass du dein Spiel groß umstellen musst, weil Daniel Hanslik und Philipp Hofmann irgendwie ähnliche Spielertypen sind, auch wenn sie natürlich andere Qualitäten mitbringen. Also Philipp Hofmann natürlich vor allem in der Luft und mit dem Rücken zum Tor überragend. Aber Hanslik findet einfach die Räume, wo er stehen muss. Und ich habe das Gefühl, der Ball findet nicht ihn, sondern er findet den Ball. Also er weiß einfach vorher, wo der Ball hinkommt. Und da steht er dann auch. Ist ein Transfer, auf den ich mich echt freue. Und dann hat man halt noch so ein paar, ja, Herausforderer, ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel noch. Also Drakas, 23 Jahre alt, von Dortmund 2 gekommen, rechts außen. Muss man gucken, wie der sich entwickelt. Allgemein fehlt aber noch offensiv dann, vor allem wenn man guckt, was letzte Saison da so rumgelaufen ist, fehlt dann da noch einfach erstmal noch die Breite, aber dann auch die Qualität.
Ja, also das ist halt noch der Zeitpunkt, an dem wir sind. Einen Monat vor Saisonstart, da wird auch noch was passieren, bin ich überzeugt. Ich sehe den VfL aber wieder eine stabile Saison spielen. Ob es dann für weiter oben reicht, muss man gucken, auch was die Konkurrenz einfach macht. Kann ich jetzt auch noch nicht prognostizieren.
Ja, das
machen wir ja dann.
Hast du ja sehr diplomatisch zusammengefasst. Ich glaube auch, dass Bochum besser absteigen wird als letzte Saison. Das ist jetzt auch kein großer Hot-Take oder so, weil sie jetzt einfach eine ganze Saison mit Uwe Rösler haben. Ich kann mir aber einfach noch nicht so vorstellen, dass es mit diesem Uwe Rösler-Fußball in diese Top 3, Top 4 Region reicht. Also da fehlt mir noch die Fantasie, wie sehr, sehr pragmatischer Defensivfußball reichen soll, um über die ganze Saison hinweg irgendwie Aufstiegsplätze klar zu machen. Man könnte natürlich argumentieren, das Gleiche hat ja Schalke auch gemacht, sie mussten es aber im Winter schon so ein bisschen anpassen oder über den Haufen werfen, weil man da schon gemerkt hat, ja, jetzt sind wir ein bisschen entschlüsselt. Daher glaube ich, dass man mit Rösler eine ruhige Saison hat. Ich kann mir aber noch nicht ganz vorstellen, dass es so in die obere Region reingeht.
Ja, ich erwarte dann auch schon so ein bisschen den nächsten Schritt auch mit bei, dass man da sich auf jeden Fall weiterentwickelt und dann nicht nur den reinen Umschaltfußball uns zeigt. Genau, dann haben wir noch eine Mannschaft über. Geheimfavorit. Also nicht unsere Wortwahl. Ja. YouTube-Videos, wo wir auf einmal Geheimfavorit sind. Aber du wirst uns jetzt erklären, warum Eintracht Braunschweig eine bessere Saison spielt als sonst.
Boah, das ist natürlich multifaktoriell, wie Sprachwissenschaftler das wahrscheinlich zusammenfassen würden. Also erstmal, man hat einen Trainer, von dem man auch vollends überzeugt ist, der gezeigt hat, dass er sowohl pragmatischen Fußball als auch ansehnlichen Fußball spielen lassen kann. Man hat eine Achse von vorne bis hinten eigentlich. Also man fängt im Tor an, da hat man Ron Tom Hoffmann, der ein Angebot aus Paderborn ausgeschlagen haben soll. Weiß nicht, wie viel da jetzt dran ist. Dann hat man dann hat man Ehlers und Frenkert, die die Innenverteidigung bilden werden wahrscheinlich, aber zumindest mal diese Achse hat man. Davor hat man dann Flick und Marie. Davor hat man dann Tempelmann. Und offensiv hat man eigentlich kompletten Halligalli. Und das meine ich positiv, weil da wurde glaube ich schon schnickserig eingekauft.
Ja, das glaube ich auch. Also wir haben immer, und in jedem Transfer schwingt es mit, der Pull-Faktor Kornetka. Jeder Spieler, der kam, hat immer gesagt, der Trainer hat mich überzeugt, der Trainer hat mir klare Perspektive gegeben, der Trainer hat mich hier quasi mitverantwortlich hergeholt. Also das ist auf jeden Fall ein Pull-Faktor.
Mhm.
Wir haben 11 Neuzugänge, glaube ich. Letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt war es einer, wenn man Tempelmann und Hoffmann ausklammert, die ja schon da waren. Das war nämlich nur Frenkart. Also der Kader ist sehr komplett. Er wird auch noch verkleinert werden, weil er gerade zu groß ist.
Mhm.
Du hast jetzt noch Di Benedetto nicht angesprochen. Vielleicht so ein bisschen der Königstransfer.
Ja.
Man muss mal gucken.
Weiß ich noch nicht.
Vielleicht auch der Marie-Ersatz, wenn der vielleicht noch geht.
Genau. Erstmal auf die Abgangsseite von Braunschweig geguckt. Ich sehe da jetzt keinen, der so unglaublich wehtut. Also Ranos, kein Impact gehabt, Isikor auch nicht, Farid Aledu, 2-3 gute Spiele, Yadimchi irgendwann im Loch, Fabio Kaufmann tut menschlich weh, der findet sein Glück aber in Thailand, das gönne ich ihm auch voll.
Das ist überragend.
Das ist übergeil. Ananas Bakkat juckt, Leon Belbel nie so richtig bei uns gefunden, Patrick Nkor, ich glaube, schwieriger Verhandlungspartner. Wallet Uchik tut natürlich extrem weh für die Braunschweiger. Der war bei uns immer richtig gut. Vor allem auf der auf dem Rückenstrecker habe ich gehört, dass er da richtig abgerissen haben soll. Und das waren die Abgänge. Und wenn man jetzt hört, mit wem man das halt dann aufgeführt hat, dann liest sich das schon deutlich besser. Also du hast die Benedetto schon angesprochen. Bezeichnet sich selber als Straßenfußballer, ist immer schon geil irgendwie.
Wenn er so spielt, wie er heißt, Dann wird das eine Bombe.
Dann wird das top.
Also namenstechnisch hat man schon weit vorne.
Dann hat man Jan Sturm aus Ingolstadt geholt oder von Freiburg 2. Auch ein Schnickser, auch ein Straßenfußballer.
Ich hab's dir ja geschickt. Jetzt gestern das Spiel gegen Freie Turner, erste Testspiel. Wer den einen, das ist ein Landesligist, ne? Wer den einen als Leere laufen lässt, dann nochmal einen Haken macht, dann den Lupfer hinter die Kette. Ah, der Weltspieler, jetzt schon.
25 Scorer plus. Dann hat man Junior See von Basel geholt. Kann ich nicht zu sagen. Können wir beide nicht so richtig was zu sagen.
Klingt aber gut.
Ja, klingt überragend. Habe ich dir aber auch direkt geschrieben, hat Potenzial für Rohrkrepierer. Muss man halt gucken. Und dann hat man natürlich, würde ich sogar fast sagen, Königstransfer. Die Benedetto klingt natürlich geil, ist ein Kreativspieler, aber Max Entrup ist ein ekelhafter Neuner und das hat Braunschweig in den letzten Jahren einfach ein bisschen gefehlt. Jemand, der auch weiß, wo vielleicht mal die Hütte steht.
Also und einen ekelhaften Stürmer hatten wir mit Yadimchi, der sich nichts gefallen lassen hat, hatten wir. Ja, aber das stimmt. Der hat dann irgendwann das Fußballspielen so ein bisschen verlernt. Entrup habe ich auch, da freue ich mich drauf. Obig wird der Backup dann, glaube ich. Oder
man hat auch noch Mijatovic.
Der Konkurrent Mijatovic, den vergesse ich die ganze Zeit.
Man darf auch nicht vergessen, es war ein Testspiel gegen den Landesligist.
Ja, natürlich.
Aber der Mann hat einen Doppelpack gemacht, direktes Freistoßtor und einen Fallrückzieher. Also. Weltspieler.
Ja. Ich hoffe, ihr merkt so ein bisschen den ironischen Unterton.
Ja, also, natürlich.
Wir sind vorsichtig optimistisch, das würde ich schon sagen. Hinten hat man sich dafür entschieden, Jekyll nochmal einen leistungsbezogenen Vertrag zu geben. Ich hoffe, dass der Mann endlich fit wird, weil wenn der so spielt, wie alle sagen, wie er spielen soll, dann ist es ein Instant Upgrade zu allem, was wir hinten hatten. Und Noah Katterbach haben wir auch noch geholt vom HSV, Laie mit Kaufoption. Auch der 2 Kreuzbandrisse, aber ja, wenn er fit bleibt, dann hilft er uns. Ich kann mich nur an dieses eine Tor erinnern beim HSV, wo er den Ball an der Mittellinie bekommt, losläuft und den einfach, zwei Übersteiger und den dann reinschweißt. Also.
Ja, ich glaube, es hieß sogar Ankara Katterbach oder so die Folge. Ich habe auch von Leuten, die HSV der war auch gerade bei Köln, glaube ich, ne?
Ja.
Aber vor allem HSV-intern habe ich gehört, dass es ein super Spieler ist. Und für mich schwingen halt nur diese zwei Kreuzbandrisse mit, weil da hat man halt bei Braunschweig zuletzt schlechte Erfahrungen mitgemacht. Rechts hat man Aydin auch endlich mal einen Herausforderer hingestellt. Und offensiv ist man auch sehr, sehr dick besetzt. Man hat auch noch einen Aaron Opoku rumlaufen, man hat einen Johann Gomez rumlaufen, man hat einen Heuser und Rebiger für das Zentrum noch. Für welche Spieler es eng wird, ich denke mal, auf die wurde auch im neuen Braunschweiger Zeitung-Artikel eingegangen. Ich kann ihn leider nicht mehr lesen, weil ich keinen BZ Plus habe. Sidi Sané wird, glaube ich, einen schweren Stand haben. Und auch ein Luis Bräunig hat dann da doch echt jetzt vier Kanten vor sich, wo dann natürlich Einsatzzeit wahrscheinlich geringer ausfallen könnte.
Ich sag auch noch ein Sanusi Bar, ein Rebiger, ja. Das sind für mich Kandidaten für Verkauf oder Leihe.
Mhm.
Aber trotzdem bin ich vorsichtig optimistisch. Wirkt irgendwie ein bisschen geplanter und nicht so Harakiri-Panik letzte Woche, letzter Tag mäßig.
Ja, also man hat natürlich jetzt den Vorteil, es kann aber natürlich schnell auch zum Nachteil werden, man hat sich jetzt natürlich auch komplett für den Konnetka-Ball, in Anführungszeichen, committed. Man hat Spieler geholt, die er unbedingt haben wollte, also Spieler, die invers spielen können. Es wird immer wieder verglichen mit Ribéry und Robben, weil er zu der Zeit damals ja auch bei Bayern trainiert hat oder unter Leitung von Pep Guardiola dabei war. Und man hat einfach Spieler, also es wirkt, wie du meinst, es wirkt klarer in den Transfers.
Also zumindest jetzt. Ich glaube nicht, dass wir so einen absoluten Rumpelfußball spielen wie die letzten 4 Jahre.
Nee,
wenn das eintritt und wir dann 14. werden und vielleicht sogar 12. ey, dann unterschreibe ich dir das auch sofort.
Ja. Und die Connection nach Österreich ist natürlich jetzt vollends da, ne?
Ja, das ist auch krass.
Ja, aber österreichischer Fußball, da kann man sich, glaube ich, immer viel abholen.
Ja.
Da läuft viel, viel gutes Zeug rum. Würdest du uns als Geheimfavoriten sehen?
Nein. Also Leute, nein, auf gar keinen Fall. Ich bin froh, wenn wir eine Saison sehen, wo wir mal, also 40 Punkte haben wir jetzt in 4 Jahren nicht geholt, wenn wir mal wirklich 40 holen, aber gerne auch 45. Das wäre, also 45 Punkte wäre ein Traum.
Also, ich möchte das eigentlich gar nicht mal so an irgendwelche Punkte festlegen. Ich möchte einfach so, also ab Spieltag 30 ist egal.
Ja.
Das hätte ich einfach mal gerne.
Und ich möchte den Fernseher anmachen oder ins Stadion fahren jede Woche.
Und Bock haben.
Und mich freuen auf eine Mannschaft, die Bock hat, Fußball zu spielen, die sich reinhaut, die aber auch befreit spielt und nicht so ängstlich und unter Druck wie die letzten Jahre.
Wo du vielleicht auch ins Stadion gehst und überlegst, boah, wir haben echt 15, 16, 17 gute Spieler gerade. Wie stellt der Trainer heute auf?
Ja.
Weil in der vorherigen Saison haben sich die Spieler einfach, oder hat sich die Stadt einfach selber aufgestellt, weil du dahinter qualitativ kompletten Abfall hattest. Wirkt zumindest jetzt nicht mehr so und man guckt optimistischer drauf und ich meine, wenn der ganze Kader zumindest auf Zugangsseite scheinbar schon steht, ich glaube, es soll noch ein rechter Flügel kommen, der nach innen ziehen kann. Ich habe gehört, Sidi Sané hat einen Bruder.
Weiß ich nicht, ob ich ihn haben will.
Ich glaube, also
der würde uns weiterhelfen, natürlich.
Ich wollte gerade sagen, wenn er ihm angeboten wird, dann kann man drüber nachdenken.
Juanfer Quintero, der muss doch bezahlbar sein.
Aber der ist doch mittlerweile eher so 10er, 8er, oder?
Der war auch nie Flügel, der war immer 10er.
Ja, okay.
Der ist geboren, da war er 10er. Gut, ich glaube, wir haben so ein bisschen den Auftakt geliefert hier.
Mhm.
Sind jetzt auch mit Interview bei Stunde 17, glaube ich.
Mhm.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht in die neue Tipprunde rein. Wir überlegen uns dann wieder auch was für den Sieger. Es gibt wieder was zu gewinnen, auf jeden Fall. Überlegen wir uns noch. Ist ja noch ein bisschen hin. Das merken wir dann immer im Mai und dann überlegen wir uns dann was.
Ja, bis jetzt haben wir es immer ganz gut kaschieren können mit, es wird eine Überraschung.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, diesmal wird es auch eine Überraschung. Wegen Geld müssen wir uns noch mal kurz schließen, wohin die Preisspanne diesmal geht. Ich glaube, diesmal hatten wir 30 Euro. Oder letztes Mal hatten wir 30 Euro. dieses Mal, mittlerweile verdienen wir hier schon ja abertausende Euro. Da müssen wir gucken, welchen kleinen Taler wir an euch abdrücken.
Wir verpflichten einen Spieler für euren Verein.
Das wäre geil. Wir sind ein Tag Bandenwerbung.
Oder Werbespot im ZDF.
Ja, stimmt. Das ist auch möglich, habe ich gesehen.
Ja.
Für ein paar Euronen, aber sonst, genau, tretet der Tipprunde bei, entweder also in dieser Folgenbeschreibung hier und auch nochmal in der Podcast-Info. Sollte 26, 27 stehen, wenn das nicht der Fall ist, geht wieder raus. dann seid ihr in der falschen Tipprunde. Genau, ja, sonst, Folgenablauf haben wir euch schon gesagt. Ich habe nichts mehr zu sagen, ich freue mich auf die neue Saison, ich bin froh, dass wir hier jetzt unseren Startschuss hingelegt haben. Mike Werner, du hast das letzte Wort.
Ja, auf geht's Kolumbien heute Dienstagabend. Es ist erst Montag, aber es kommt Dienstag raus. Wir müssen ins Viertelfinale. Ich hab Bock. Ich sag mal, ich mal zu einer ordentlichen Uhrzeit um 10, nicht mehr um 4.
Gegen wen?
Das ist mir entfallen.
Ach, scheiß Erfolgsfan.
Mein Handy startet sich neu. Ich kann es euch gerade nicht sagen.
Na, ist auch egal.
Doch, ich guck das. Warum weiß ich das gerade nicht?
Ägypten oder so?
Nein, das war ein Spiel, wo ich. Schweiz. Gegen die Schweiz. Mensch.
Ah.
Haut die weg.
Eben. Na gut. Dann bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Ciao. Brasilien hat mit insgesamt 229 Treffern die meisten Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. Was sage ich denn normalerweise? Stimmt. Da habe ich auf Stopp gedrückt. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Ja, merkt man, Sommerpause war zu lang.